Viele Grüße auch von meiner Seite noch, von uns aus Wismar. Vielen Dank für die Einladung, dass wir mal wieder hier sein können. Und es wurde ja schon gesagt, wir sind in Peru gewesen. Und als wir letztens hier waren, haben wir über Peru etwas erzählt, über das, was wir da gemacht haben, an dem Krankenhaus Dios Pisuyana. Und wir haben ja die Sprache da gelernt und immer wenn ich mit Personen da zu tun hatte, auch besonders am Telefon, wo man sich nicht so gegenübersteht, haben die Leute relativ schnell gemerkt, okay, hier ist ein Ausländer am Telefon. Also wenn da jemand angerufen hatte, wusste er nicht unbedingt, mit wem er es gleich zu tun hatte, aber so nach den ersten 2, 3 Sätzen war klar, hier spricht jemand, der diese Sprache irgendwann später nochmal gelernt hat, einfach von der Betonung, vom Dialekt. Und meine Worte haben mich gewissermaßen verraten, obwohl ich genau die richtigen Worte gesagt habe auf Spanisch, die derjenige auch verstehen konnte. Trotzdem hat mich meine Aussprache, mein Dialekt verraten. Und ich habe eine ganz bekannte Begebenheit euch mitgebracht heute, über die wir gemeinsam nachdenken wollen, die mich persönlich auch sehr motiviert hat, sehr angesprochen hat. Und da geht es genau um das Thema, nämlich das, was die Protagonisten, die Personen sagen und wie sie etwas sagen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Worte verraten. Oft verraten unsere Worte das, was wir denken. Man kann sich ganz anders verhalten, aber oft verraten dann unsere Worte, was wirklich in uns drin ist. Ich habe eine Zeit lang in Rostock gearbeitet, bei der IGA, und das war so ein nettes Miteinander unter den Kollegen, aber je weiter der Tag der Eröffnung näher rückte und man gesehen hat, was noch alles zu machen ist, wo noch überall was gemacht werden muss, umso hektischer wurde es. Und in den Tagen oder in den Wochen vor der Eröffnung haben wir da 16 Stunden am Tag gearbeitet und da lagen bei manchen die Nerven wirklich blank. Bei den Kollegen, mit denen man ganz nett ausgekommen ist, hat man dann gemerkt, wenn so richtig Druck kam, was eigentlich wirklich drin steckt und wie sie eigentlich wirklich ticken, wie sie wirklich sind. Das bekommt man so nicht immer oft mit. Oft sind die Worte freundlich und höflich. Und genau so können wir das auch in der Bibel sehen. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine ganz bekannte Begebenheit, die wir alle kennen. 1. Samuel Kapitel 17, der Kampf zwischen David und Goliath. Ich lese das Kapitel nicht vor, das sind knapp 60 Verse, sondern wir wollen uns heute mal anschauen, wer sagt hier was und wer sagt hier wie etwas. Also wir schauen nur die Sachen an, weil ich denke, die Begebenheit ist bekannt. Wir schauen nur mal an, was die einzelnen Leute hier sagen. Also was sagt David, was sagt Goliath und was sagen die anderen Beteiligten? Also Davids Bruder sagt einiges, König Saul sagt etwas. Das wollen wir uns mal anschauen. Ich denke, die Situation ist klar. Israel ist im Kampf mit den Philistern. Die Philistern greifen Israel an. Und Israel stellt das ganze Heer auf, sie stehen in einem weitläufigen Tal, stehen sie sich gegenüber und Israel hat ein Problem. König Saul hat ein Problem und dieses Problem heißt Goliath. Ein Kämpfer der Philister, einer von den ganz Großen, vermutlich über 3 Meter groß, entsprechend kräftig und stark, ein erprobter Krieger, eine Kampfmaschine, könnten wir sagen. Und Goliath tritt auf und stellt den Gott Israels in Frage. Ich lese mal 1. Samuel Kapitel 17 von Vers 8 bis Vers 10, um uns da mal ein bisschen mit hineinzunehmen. 1. Samuel 17, Vers 8 bis Vers 10. Und er, Goliath, stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Goliath trägt ziemlich dick auf. Er stellt Gott in Frage, er verhöhnt das Volk Israel, die Schlachtreihen Israels. Er macht sich lustig über Gott und er hatte auch allen Grund dazu. Wenn wir in den Versen 4 bis 7 die Beschreibung Goliaths lesen, dann unterstreicht er das auch ganz einfach mit seiner äußeren Erscheinung. Er stellt sich ganz selbstbewusst hin und verspottet über 40 Tage lang Tag für Tag Israel und den Gott Israels. Und wir haben gelesen in Vers 12, alle haben Angst. Und das muss man sich mal vorstellen. Das sind nicht irgendwelche Laien, so wie ich, die von Krieg keine Ahnung haben. Das waren Kriegsleute. Das war das Heer Israels. Die wussten, was Krieg bedeutet. Die wussten, was Kämpfen bedeutet. Die haben schon einige Schlachten geschlagen. Und in Vers 11 lesen wir, als sie diese Worte von Goliath gehört haben, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Also sie hatten nicht nur Angst, sondern sie hatten wirklich, kann man sagen, die Hosen voll. Und Goliath macht ein Angebot, er sagt: Werdet doch unsere Knechte. Einer soll mit mir kämpfen, kommt doch her, wir sind euch sowieso überlegen. Soll einfach einer mit mir kämpfen, dann brauchen wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ihr habt sowieso keine Chance. Werdet doch unsere Knechte und alles ist gut. So ähnlich erleben wir das vielleicht heute auch, dass wir konfrontiert werden mit selbstbewussten Ideologien, die Gott belächeln, die Gott ablehnen, die sagen: Ja, Gott kann man ja nicht sehen. Wo ist denn euer Gott? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wo soll er denn sein? Es gibt Leute, die sich lustig über Gott machen, über den Glauben lustig machen und sagen, es ist ja nur was für die dummen Leute. Wir haben ja die Wissenschaft und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Leute alles glauben, wenn man sagt, dass Wissenschaftler es gesagt haben. Und dagegen könnt ihr jetzt nichts sagen, weil das haben ja Wissenschaftler herausgefunden. Das ist so. Und mit der Wissenschaft werden viele Dinge begründet. Und Gott wird so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ja, du mit deinem Glauben, ja, okay, aber es wird so ein bisschen in eine Ecke gestellt. Oder uns ist die Meinung anderer Menschen wichtig. Was andere zu sagen haben, was andere über uns sagen. Und dass wir mehr dahin tendieren, auf das zu hören, was andere Menschen sagen und nicht so sehr auf das, was Gott sagt. Oft ist das unbewusst der Fall, dass wir Gott irgendwie unbewusst verleugnen und uns nicht zu Gott bekennen. Goliath hat erreicht, was er wollte. Wir haben es in Vers 11 gelesen und lesen es auch nochmal in Vers 24. Die Leute hatten wirklich Angst. Die Leute hatten wirklich Angst, das waren Kriegsleute und keiner hat sich getraut, irgendwas zu unternehmen. Und es gibt auch Dinge, die uns als treue Christen auch entmutigen können, wo wir Angst haben, wo wir am liebsten weglaufen würden. Doch wir werden das gleich sehen. wenn wir uns anschauen, was David sagt, es kommt auf die Blickrichtung an. Es kommt nicht so sehr darauf an, was wir vor Augen sehen, dass wir das Problem sehen. Sie hatten das Problem, das hieß Goliath, und sie haben nur auf dieses Problem geschaut. Wir werden gleich sehen, dass es auf die Blickrichtung ankommt. Goliath verflucht David bei seinen Göttern, er verspottet ihn, er droht ihn, er unterstreicht das durch seine Größe, durch seine Kraft, durch sein Auftreten, und gleichzeitig sind es seine letzten Worte, die er sagt. Wir wollen uns mal anschauen, was die anderen sagen. Goliath wird am Ende, werde ich noch kurz was dazu sagen. Aber was sagen denn die anderen Leute? Goliath verspottet Gott, er macht sich über Gott lustig. Andere Personen, die hier noch etwas sagen, ist der Bruder von David, Eliab, der Älteste, und König Saul. David hat den Auftrag bekommen von seinem Vater, er soll nach dem Wohlergehen seiner Brüder schauen, die da im Heeresdienst gewesen sind. Er sollte was zu essen mitnehmen und sollte sich einfach erkundigen, wie es seinen Brüdern geht, und seinem Vater berichten. Und Eliab, der älteste Bruder Davids, wurde zornig auf seinen Kleinsten. Wisst ihr ungefähr, wie alt David hier gewesen ist? Hat jemand eine Vermutung? Wer ist für 40 Jahre oder älter? Nee. Ja, super. Also David war so 16, 17 Jahre alt. Also ein Teenager, würden wir sagen. David hatte ja 6 ältere Brüder. Die 3 ältesten waren im Kriegsdienst, also die waren hier auf dem Schlachtfeld. Und in 4. Mose 1 kann man das lesen, Vers 2 und 3, ab 20 Jahren bestand in Israel Wehrpflicht. Wenn man das mal so zurückrechnet, also die Ältesten waren über 20, die ältesten 3, dann müssen noch die weiteren 3, die älter sind als David, auch noch zu Hause gewesen sein. Und dann kommt man so auf 16, 17 Jahre ungefähr, wie alt David gewesen ist. Und ja, David macht das, er ist seinem Vater gehorsam, er packt seine Sachen, übergibt die Schafe einem Hirten, auf die er aufpassen sollte. Und wir lesen dann in Vers 28, als er seinen Bruder trifft, sagt er: Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach: Warum bist du hergekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du hergekommen. Eliab unterstellt David mehrere Sachen. Du bist ja nur hergekommen, um zu gucken, was hier losgeht. Du willst ja nur mal sehen, wie wir hier gegeneinander kämpfen. Du bist sensationssüchtig. Du bist ungewissenhaft, du hast deine Aufgabe verlassen, du hast deine Aufgabe ist, die Schafe zu hüten. Aber wer macht das denn jetzt? Hast du die Schafe allein gelassen dort in der Wüste? Und eventuell war Eliab auch eifersüchtig auf David, weil David ja bereits von Samuel zum König gesalbt worden ist. Und unterm Strich ist das schon sehr entmutigend für David, was sein großer Bruder ihm hier an den Kopf schmeißt. Aber David entmutigt es nicht. David, werden wir sehen, er sagt auch gar nichts weiter dazu. Er steigt gar nicht auf die Verleumdungen ein und rechtfertigt sich in keiner Weise. Also er sagt nicht: Ja, das stimmt gar nicht, Vater hat gesagt, ich soll herkommen, du hast ja gar keine Ahnung. Nichts dergleichen. Er sagt gar nichts, sondern lässt seinen Bruder stehen. Und auch hier merken wir wieder, es kommt auf die Blickrichtung an. Wie man auch mit solchen Dingen umgeht, wenn einem etwas zu Unrecht an den Kopf geschmissen wird. Wenn man verleumdet wird, wenn etwas gesagt wird, was nachweislich nicht stimmt. David hat er eine ganz andere Blickrichtung. David ging es nicht um sich selbst, dass er gut dasteht, sondern David ging es um Gott. Was sagt nun Saul? David hat gesagt, okay, wer ist das denn da, der da rumkrakeelt, der hier den Mund so weit aufreißt? Und das hat sich rumgesprochen, Mensch, da ist einer, der will das wissen. Und der hat Interesse da, gegen den zu kämpfen. Das sprach sich sicherlich wie ein Lauffeuer rum. Und David kommt zu König Saul. Und in Vers 33 lesen wir das dann. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen. Denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. 40 Tage lang hat sich keiner getraut, irgendetwas zu unternehmen. Und jetzt gibt es jemanden, zugegebenermaßen einen Teenager, der offensichtlich nicht weiß, was er tut. Jetzt gibt es aber jemanden und der König sagt: Pass auf, du kannst es nicht. Du bist dafür nicht geeignet. Du kannst nicht kämpfen. Du bist viel zu jung, schau dich doch mal an. Das geht nicht. Und hier merken wir, Saul sieht auf die Äußerlichkeiten. Saul sah das Problem Goliath und wusste nicht, was er tun sollte. Er hatte Angst. Jetzt schaut sich Saul David an und sagt: Okay, tut mir leid, Junge, es geht nicht. Saul sieht auf die Äußerlichkeiten. Und deswegen bietet er auch David seine Rüstung an, um wenigstens etwas äußerlichen Schutz zu geben. Saul hat wie seine Soldaten Angst. Und interessant ist, als David dann sich nicht davon abbringen lässt, als David dann sagt, werden wir uns gleich anschauen, ich mache das trotzdem, das geht nicht, dass jemand hier so gegen Israel und gegen Gott schimpft, sagt Saul dann ein Satz, worüber ich mich wirklich gewundert habe. Er sagt dann, als David sich nicht davon abbringen lässt, sagt er dann: Okay, dann geh, mach das. Und dann sagt er: Der Herr sei mit dir. Da dachte ich jetzt, Saul, wie jetzt? Saul schaut auf das Problem, er schaut auf Äußerlichkeiten und David lässt sich nicht abbringen und dann sagt er: Ja, okay, aber der Herr sei mit dir. Was soll diese Aussage? Spätestens hier hätte Saul merken müssen, dass nur Gott dieses Problem lösen kann. Und das klingt sehr, sehr fromm. Ja, der Herr sei mit dir. Aber Saul nahm das, was er gesagt hatte, selber nicht ernst. Er hat selber nicht darauf vertraut. Saul wäre der Erste gewesen, der hätte sagen müssen: Okay, ich kämpfe gegen Goliath und der Herr wird mit mir sein. Das war seine Verantwortung als König. Und Saul war jetzt auch nicht ein Kleiner. Saul hat das ganze Volk um einen Kopf überragt. Also Saul war auch schon eine Erscheinung. Er war verantwortlich. Es war sein Job, gegen Goliath zu kämpfen. Aber er macht es nicht. Er hat Angst. Und stattdessen trischt er fromme Phrasen. Und ich habe mir so gedacht, fromm reden, der Herr sei mit dir, das ist einfach, das kann jeder. Aber wirklich auf Gott zu vertrauen, in solchen Extremsituationen, wenn Schwierigkeiten da sind, das ist ein Unterschied, auch heute noch. Wir können viel sagen, wir können viel erzählen und können sagen: Ja, der Herr wird mich durchleiten, der Herr wird mich führen. Und wir wissen das auch und das ist auch gut so, dass wir das wissen. Aber wenn es wirklich dann hart auf hart kommt, dann ist die Frage: Vertraue ich wirklich darauf? Halte ich mich wirklich daran fest und vertraue auf Gott? Schaue ich nicht auf die Probleme, auf die Umstände, sondern schaue ich wirklich auf Gott. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was David sagt. David ist also auf dem Schlachtfeld angekommen und er hört Goliath rufen. Er sieht Goliath vielleicht auch, wie er sich da aufstellt. Und er merkt die Reaktion der Soldaten, alle haben Angst, verkriechen sich vielleicht. Und er bekommt es mit. Und wir lesen dann in Vers 26, das ist das Erste, was David in der Bibel sagt. Vers 26, da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist meine Aussage. Und hier sehen wir es ganz deutlich, es kommt auf die Blickrichtung an. David hat einen ganz anderen Blick auf die Situation als alle anderen. David sieht das aus der Perspektive Gottes. Er bezeichnet Goliaths Auftreten als eine Schande, die von Israel abgewendet werden soll. Und er bezeichnet Goliath nicht als eine Kampfmaschine oder als einen mächtigen Krieger, sondern als einen unbeschnittenen Philister. Das war ein Schimpfwort. Und er sagt auch nicht in Vers 26, der gegen das Heer Sauls spottet oder gegen die Krieger Israels, sondern er sagt, gegen die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Wer ist das denn, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das kann nicht sein. Das geht nicht. Und David geht es nicht um sich selber, dass er gut dasteht, dass er der Held ist. Es geht ihm um Gott. Er ist der Einzige, der erkennt, dass Goliath den Gott, den lebendigen Gott Israels verspottet. Und Davids Worte verraten seine Gesinnung. Davids Worte verraten uns, was er denkt. Und das spricht sich relativ schnell im Lager rum. Und dann kommt David zu seinem Bruder Eliab und bringt ihm die Sachen, die er abgeben soll. Und Eliab, wir erinnern uns, wird zornig auf seinen kleinen Bruder. Sagt: Was machst du denn hier? Du bist ja ungewissenhaft, du bist sensationslustig. David geht da gar nicht drauf ein, er rechtfertigt sich nicht, er sagt dann nur: Was habe ich getan? Ich frag doch bloß. Das ist alles, was David sagt. Und damit lässt er seinen Bruder stehen. Das ist ein Beispiel für Sanftmut, für Selbstbeherrschung. David streitet sich nicht mit seinem Bruder. Er geht nicht darauf ein. Er schreit ihn nicht an. Er rechtfertigt sich nicht, sondern er ist total ruhig und gelassen und sagt: Ja, ich frage doch nur, was mache ich denn? Ich mache doch gar nichts. Als David dann vor dem König Saul steht, lesen wir in Vers 32, macht er allen anderen erstmal richtig Mut. Alle hatten Angst und in Vers 32 sagt dann David, und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und das ist schon beachtlich für einen 16-, 17-Jährigen. Keiner sei entmutigt wegen diesem Philister. Und Saul sagt ihm dann: Nee, was, du willst da hingehen? Du kannst das nicht, du kannst nicht gegen ihn kämpfen. Und dann sagt David, Vers 34 bis Vers 37, was er alles schon gemacht hat. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich vor dem Löwen und den Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. David war kein Grünschnabel, würden wir sagen. Er war zwar jung, aber er sagt, was er schon gemacht hat. Er war kein Krieger, aber er hat mit Bären und Löwen gekämpft. Das war schon was. Also da gehörte auch ein gewisser Mut dazu und auch notwendige Kraft, um mit solchen Raubtieren da zu kämpfen. David tritt hier total selbstbewusst auf. Er sagt, was er kann und was er nicht kann. Er sagt, ich kann gegen Löwen und Bären kämpfen und ich werde gegen den Philister kämpfen. Und als Saul dann sagt, ja, zieh doch die Rüstung an, da sagt er, nee, das ist mir hier zu schwer, ich kann mich nicht richtig bewegen, ich brauche das nicht. Aber der feine Unterschied, den wir hier aus den Worten Davids erfahren, ist in Vers 37, sagt er, weiter sprach David, der Herr, der mich vor dem Löwen und den Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. David sagt nicht, weil ich so gut gegen den Löwen und die Bären gekämpft habe, weil ich so viele Erfahrungen habe im Kämpfen mit so Raubtieren, werde ich auch diesen Philister erschlagen. Nee. Davids Blickrichtung war auf Gott gerichtet. Und er sagt, der Herr hat mich gerettet. Und der Herr wird mich auch vor diesem Philister retten. David sieht also nicht auf das Problem, sondern David sieht wirklich auf Gott. David wusste, dass es nicht sein Verdienst war, dass es nicht seiner großen Kraft zuzuschreiben ist, dass er erfolgreich die Tiere vertrieben hat. David war nicht selbstbewusst, sondern David war Gott bewusst. David hat Gott bewusst gelebt. Das sieht nach außen hin aus wie total selbstbewusst und selbstsicher, aber nach innen ist es ein Ausgerichtetsein, ein Hingerichtetsein auf Gott. Dass ich mit Gott rechne. Dass ich nicht auf die Probleme schaue, sondern auf ihn. David wusste, Gott entscheidet. Gott schenkt den Sieg. Und wenn ich mich noch so sehr anstrenge, aber Gott mir nicht den Sieg schenkt, dann ist alles vergeblich. David war sich bewusst, ich bin nur ein Werkzeug. Aber ich möchte auf Gott vertrauen. Deswegen lehnt er auch die Rüstung ab und rechnet einzig und allein mit Gott. Und wir sehen hier, es ist keine Frage des Alters, dass man sagt, na, so ab 40 vielleicht, dann komme ich so in diesen, auf diesen Level, wo ich dann wirklich Gott vertraue und wo ich dann so weit bin. David, mit 16 Jahren hat er dieses Gottbewusstsein, wo er mit Gott rechnet. Es kommt auf die Blickrichtung an und Davids Blick war uneingeschränkt auf Gott gerichtet. Das verraten uns seine Worte. Und er war sich des lebendigen Gottes bewusst und er war sich bewusst, dass Gott diese Schande, dass da ein Krieger steht und Gott verhöhnt, dass Gott das nicht wollte. Und in diesem Gottesbewusstsein tritt er dann auch vor Saul und vor die anderen Beteiligten und ermutigt sie. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. David kämpft dann gegen Goliath und sie stehen sich auf dem Feld gegenüber. Das lesen wir dann am Ende, Vers 45. Also Goliath verspottet und verschimpft David nochmal, sagt da ganz üble Worte. Und David sagt dann ab Vers 45, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Also David sagt jetzt nicht, okay, du hast dein Schwert, du hast deine Rüstung und ich habe hier meine Schleuder. Nee. David sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. David schaut nicht auf seine irdischen Waffen, sondern er schaut auf Gott. Das wird in diesen drei Versen deutlich. Es geht David nicht um seine eigene Ehre. Es geht David nicht, dass er groß rauskommt, dass alle sagen, wow, David, das hast du toll gemacht und super. Sondern was sagt er? Vers 46c oder am Ende lesen wir das. Die ganze Erde soll erkennen. Vers 47, die ganze Versammlung soll erkennen. Was sollen sie erkennen? Dass Gott es ist, der den Sieg schenkt. Sie sollen nicht erkennen, dass David so mutig ist, so toll ist und dass David das hingekriegt hat. Nein, David ging es wirklich um Gott. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Gott war es, der David zum Sieg führte. Und er benutzt die Steine und seine Schleuder, Dinge, die David aus dem Alltag als Hirte kannte, mit denen er täglich zu tun hatte und mit denen er auch wilde Tiere vermutlich vertrieben hat. Und Gott will auch unsere Fähigkeiten gebrauchen. Die Dinge, die wir gut können, da wo Gott uns begabt hat, das, was Gott uns gegeben hat, das möchte Gott gebrauchen. Und wir sollen unser Leben nicht selbstbewusst führen, sondern gottesbewusst. Nicht ich selber soll groß rauskommen, dass alle mir auf die Schulter klopfen, sondern Gott soll groß rauskommen, wenn wir etwas tun. Jetzt können wir fragen, ja, was war Davids Motiv? Ging es ihm um die Belohnung? In gewisser Hinsicht schon, er fragt ja die Soldaten, ja, was bekommt derjenige, der jetzt hier gegen den Goliath kämpft? Was bekomme ich dafür? Doch worum ging es David wirklich? Es geht ihm nicht in erster Linie um die Belohnung, sondern es geht ihm um die verletzte Ehre Gottes. Wir haben das ja in der Einleitung heute gehört, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und das war bei David nicht nur ein dahingesagtes Reden, das hat David gelebt. Und hat gesagt, mein Gott ist heilig. Und es geht nicht, dass jemand meinen Gott, der heilig ist, der gerecht ist, so in den Dreck zieht. Dass der den so verspottet, das geht nicht. Das kann nicht sein. Gott gebraucht David, um seine Ehre wiederherzustellen. Und das ist auch interessant, weil Gott hätte ja alle Möglichkeiten gehabt. Ja, Gott hätte einen Engel schicken können, wie er es auch gemacht hat, und die Philister da alle umbringen lassen können. Goliath hätte einen Herzinfarkt kriegen können, ne? Einmal zu schnell aufgestanden, Herzinfarkt tot, Gefahr beseitigt. Macht Gott aber nicht. Gott möchte David gebrauchen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Er möchte unsere Fähigkeiten gebrauchen. Das, was wir können, was Gott uns gegeben hat, möchte, dass wir das gebrauchen, dass wir das einsetzen, nicht für uns, sondern für Gott, zu seiner Ehre. Und das, sagt uns das Neue Testament, wird Gott sogar einmal belohnen. David ist sich Gottes Größe und Macht bewusst und nicht in erster Linie seiner eigenen Fähigkeiten. Nicht ich bin es, sondern Gott in mir. Und im 2. Korintherbrief lesen wir das ja, dass Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn ich sage, ich kann es nicht, ich habe keine Kraft mehr, es geht nicht, dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir uns von Gott füllen lassen können, wo wir Gottes Kraft und Gottes Macht und Gottes Eingreifen in unserem Leben erleben können. Und heute geht es nicht mehr darum, irgendwelche Menschen zu bekämpfen, jetzt so physisch in den Kampf zu ziehen, sondern im Epheser 6 lesen wir das, dass wir als Gläubige, die wir zu Gott gehören, in einem geistlichen Kampf stehen. Gegen die Mächte der Finsternis. Und das können Gedanken sein, die Gott verunehren. Das können Dinge sein, die sich über Gott lustig machen. Das können Worte sein, wo wir in der Gefahr stehen, Gott zu verleugnen. Oder das können auch Taten sein, die nur auf meine Kraft setzen. Wo ich sage, ja, ich habe ja schon 20 Jahre Erfahrung und das kriege ich schon hin. Das hat schon ein paar Mal geklappt und das wird auch wieder klappen. Ich stehe immer wieder in der Gefahr, dass ich sage, okay, ich kann das ja, das ist ja kein Problem. Ich habe ja Erfahrung. Aber genau das hat David nicht getan. David hat wirklich auf Gott geschaut. Und das ist etwas, wo wir nicht an den Punkt kommen, wo wir einmal sagen, okay, jetzt bin ich so auf diesem Level, jetzt habe ich es geschafft, sondern das brauchen wir jeden Tag immer wieder neu. Und dazu möchte ich uns ermutigen, weil wir das brauchen wir, das brauche ich jeden Tag neu, dass ich mir bewusst mache, meine Kraft kommt nicht von mir, sondern wirklich von Gott. Das ist täglich neu ein Training, auf Gott zu vertrauen, mit seiner Hilfe zu rechnen, meinen Blick nicht auf die Umstände zu richten, sondern wirklich auf Gott auszurichten, auf ihn zu sehen und nicht auf die Probleme, die um uns herum sind. Und dazu möchte ich uns Mut machen, auf Gott zu schauen, mit ihm zu rechnen und nicht mit unserer eigenen begrenzten Kraft. Und was wir auch lernen können aus den Worten Davids, dass wir nicht unsere eigene Ehre suchen. David hat das nicht gemacht, um selber groß rauszukommen, um selber gut dazustehen vor allen anderen, sondern er hat es getan, um Gott die Ehre zu geben. Und das sollte auch immer unsere Motivation sein bei allem, was wir machen, auch gerade in der Gemeinde, dass wir es nicht tun, damit alle sagen, ach, hast du toll gemacht, sondern dass wir wirklich die Ehre Gottes suchen, dass wir Gott mit unserem Leben, mit unserem Denken, mit unserem Tun eine Freude machen können. Dass Gott sich an unserem Verhalten, sage ich mal, freuen kann, aber auch an unserem Denken freuen kann. Wir sollen anbeten in Wahrheit und im Geist. In Wahrheit wahrhaftig sein, echt sein, ehrlich sein, das auch leben, was wir glauben und im Geist wirklich in unserem Denken, mit unseren Gedanken vor Gott im Reinen sein. Und das können wir von David lernen. David hat das getan, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Vorbild für uns in dieser Situation. Und das ist eine Lebenseinstellung, das hatte ich schon gesagt. Das müssen wir jeden Tag neu uns entscheiden, auf Gott zu vertrauen, uns ihm zuzuwenden. Und das wiederum wird zu sehen sein in unserem Handeln, in unseren Taten, in unseren Worten. Unsere Worte werden uns auch da verraten. Amen.